Ja, meine Frau und ich, Sani, wir freuen uns, dass wir heute Morgen unter euch sein können. Verschiedene kennen wir irgendwie schon. Ja, vor allem den Martin. Wie? Martin Sigrist? Ist krank. Oho, ja. Ja, mit ihm zusammen haben wir eigentlich da in der Gegend gestartet. Er ist zivil angekommen und wir auf Wald. Auf Rüti, Entschuldigung, Rüti kam und wir auf Wald. Und wir sind dann 13 Jahre zu Wald und nachher dann auf Zürich für 8 Jahre. Und seit 12 Jahren sind wir pensioniert und leben in Oberstammheim, Zürcher Wieland. Ja, mit Jesus zu leben ist das spannendste und das erfüllendste Leben, das man sich je vorstellen kann. Stimmt das? Ja, Jesus hat doch von sich gesagt, ich bringe Leben und das im Überfluss. Tönt doch grossartig. Die Frage ist nur, was wir uns unter einem überflüssenden Leben vorstellen. Ein Leben, wo all meine Wünsche und Vorstellungen in Erfüllung gehen. Ein Leben voll Spass und Vergnügen. Karriere, Reichtum. Ein Leben frei von Spannungen, von Niederlagen, von Versagen, von Krankheit, von Leiden, von Enttäuschungen, von Mobbing. Stellen wir uns nicht manchmal ein Leben mit Jesus so vor und sind das nicht manchmal unsere Hoffnungen im Blick auf ein Leben mit Jesus? Aber wie sieht denn ein Leben mit Jesus tatsächlich aus? Also wenn ich auf mich schaue, auf uns schaue, als Ehepaar und Familie, kann ich nur staunen, dass ich Jesus kennen darf, dass ich wissen darf, dass er für mich gestorben ist, dass ich mit ihm durchs Leben gehen kann, jahrzehntelang schon. Wir haben schon so viel Schönes dürfen erleben, ermutigendes, Stärke, wenn wir am Boden waren, hat er uns wieder aufgerichtet und so weiter. Wir dürfen erleben, wie er uns gesegnet hat, wie er uns auch erleben lassen hat, wie er Wunder tut. Aber das ist nicht alles. Manchmal erleben wir auf dem Weg mit Jesus gerade etwa das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Ja, wir verstehen das dann irgendwie nicht. Wer freut sich denn schon über schwere Erfahrungen, über Negatives, über Enttäuschungen? Solche Zeiten gefallen uns wirklich nicht und wir sind schockiert über Wege, die wir gehen müssen. Und dann fragen wir, warum? Warum jetzt gerade ich? Warum kommt jetzt das auch noch in mein Leben hinein, wenn ich schon selber so vieles tragen muss? Ist Gott gegen mich? Für was muss ich büssen, dass es mir so schlecht geht? Wir verstehen auf einmal Gott und die Welt nicht mehr. Und damit sind wir beim vielleicht für uns überraschenden Thema, das schon angeklungen ist, Freude trotz allem. Wir wollen heute Morgen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 2 bis 4 miteinander anschauen, nebst anderen Bibelstellen. Und als Einstieg lese ich einfach einmal aus der Übersetzung Hoffnung für alle der zweite Vers. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Oder nach Luther, erachtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Und dazu ein erster Punkt, eine schockierende Aufforderung. Wir lesen da in diesem Vers, wir sollen Anfechtungen, was immer wir darunter verstehen und was wir auch leiden darunter, sollen wir als besonderen Grund der Freude anschauen. Das grenzt doch an Sarkasmus. Auf Anfechtungen können wir verzichten. Wer freut sich denn schon über Probleme, über schwere Momente, über Leid, über Krankheit, Enttäuschungen? Sie verunsichern, sie belasten und sie entmutigen uns. Und darum lehnen wir uns gegen Anfechtungen auf. Denn Anfechtungen nehmen uns ja die Freude am Leben. Geht der Jakobus da nicht ein bisschen zu weit mit seiner Aussage? Freude und Anfechtung, die schliessen sich doch gegenseitig aus. Beim Lesen von diesem Vers ist mir aufgegangen, dass man die Worte noch gerne so versteht. Freut euch, wenn ihr an der Anfechtung. Aber das sagt Jakobus da nicht, sondern er sagt da, oder schreibt, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, respektive erachtet es für lauter Freude. Also nicht an den Anfechtungen sollen wir uns freuen und sagen, oh Judi, hui, jetzt kommt wieder eine neue Anfechtung. Sondern wir sollen es als Grund zur Freude anschauen, als ein Vorrecht, als ein Privileg, wenn unser Glaube immer wieder einmal auf die Probe gestellt wird. Darauf kommen wir später noch. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns mal in die Schule gegangen sind. Schule, was bedeutet das? Unterricht, Aufgaben, Prüfungen. Oh, ich habe jemanden mal gedacht, also meine Lebensqualität wäre ganz anders, wenn es die Prüfungen nicht gäbe in der Schule. Und ich habe mich gefragt, warum bringt der Lehrer immer so Prüfungen? Will er einem die Freude an der Schule verderben? Oder was hat er gegen uns? Aber nein, die Prüfungen sind ja dazu da, dass wir den Stoff, den wir einmal durchgenommen haben, wieder neu durchgehen und dass wir irgendwie das behalten können, was wir einmal gelernt haben. Anfechtungen sind auch so Proben und Prüfungen. Und sie sind dazu da, um uns im Glauben zu fördern. Und interessant ist, dass das Wort für Anfechtungen Peirasmos heisst. Und das hat eben eine doppelte Bedeutung. Es heisst auf Deutsch Anfechtung und zugleich auch Versuchung. Das heisst, Gott braucht ein bestimmtes Ereignis als Anfechtung, um uns eben im Glauben zu fördern, dass unser Vertrauen zu ihm wächst, um uns an sein Herz anzuziehen. Und Satan braucht das gleiche Ereignis als Versuchung, um unser Vertrauen in die Liebe von Gott zu uns zu untergraben, dass wir uns, wenn möglich, auflehnen dagegen und vielleicht sogar Gott den Rücken kehren. Wenn jetzt Jakobus da schreiben würde, schaut mal, Anfechtungen gehören einfach zu eurem Leben. Ihr müsst an der Dauer, beißt auf die Zähne und nachher ist alles wieder vorbei. Dann könnt man ja irgendwie noch damit leben. So ist es ja auch in der Schule. Da nützt es einem nichts, wenn man jammert und klagt, wenn in einer Woche wieder eine Prüfung stattfindet. Wir müssen einfach da durch. Aber wenn es da heisst, wir sollen es als Grund zur Freude, als Privileg anschauen, wenn wir immer wieder einmal angefochten werden, das klingt schon ein bisschen missverständlich, unverständlich. Und ich habe mich dann gefragt, wie haben wir denn die Worte verstanden? Die Aussage von Jakobus. In der Bibel wird uns Gott als die liebe Person beschrieben. Und wie kann Gott dann, der uns lieb hat über alles, so schwer zulassen, wo uns an den Rand der Verzweiflung bringt, wo wir nicht mehr weiter sind, wo wir aufbegehren wollen und wo wir auch Gott nicht mehr verstehen, wo wir klagen und jammern. Und ich musste sagen, es ist doch der Gott, wo Jesus Christus aus Liebe zu dir und zu mir auf die Erde geschickt hat, wo er stellvertretend für unsere Schuld sterben lassen hat am Kreuz auf Golgatha. Es ist seine Liebe, die ihn dazu gebracht hat und die ihn dazu bewegt hat, dass jeder Mensch, der über die Erde geht, nicht in seiner Schuld zugrunde geht, sondern dass er zurückfindet zu der persönlichen Gemeinschaft mit Gott, zu der wir ja eigentlich geschaffen sind. Und dazu ist das übergrosse Opfer nötig geworden. Die Frage ist nur, bewegt uns die Tatsache denn überhaupt noch? Oder haben wir die Botschaft von der Liebe von Gott schon so häufig gehört, dass wir uns daran gewöhnt haben? Für den Paulus war das nicht Schnee von gestern. Er war überwältigt von dieser Tatsache und schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 32. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Oder wie es der Luther übersetzt, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und ich habe mir müssen sagen, wenn Gott uns das allergrösste Geschenk gemacht hat, wie muss es ihm allweg wehtun, wenn wir anfangen, seine Liebe zu uns in Frage zu stellen? Mit was hätte seine Liebe zu uns noch toppen können? Und ich denke, auf dem Hintergrund von dieser unfassbaren Liebe von Gott haben wir die Worte vom Jakobus zu verstehen. Und dabei haben sich mir noch andere Worte in Erinnerung gerufen, zum Beispiel aus dem Epheserbrief. Oder Paulus schreibt, dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Oder nach 1. Thessalonicher 5, 18, dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Und das ist doch so ein super Satz hinten drin. Weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Also nicht wir müssen uns zusammenreissen und schauen, wie schaffe ich das, sondern Verbindung mit Jesus, die brauchen wir. Und dort wird es auch möglich, dass wir können, auch in schwierigen Situationen Gott zu danken. Das Predigtthema habe ich übrigens an einem Büchlein entnommen, wo auf ganz eindrückliche Art und Weise von einer Missionsärztin berichtet, wo Gott in den schwierigen Zeiten von ihrem Dienst im Kongo erlebt hat. Es ist nicht zum Glauben, was die Frau durchgemacht hat, in ihrem Einsatz für Gott, was für schwere Wege sie geführt worden ist. Sie ist verfolgt worden. Man hat sie misshandelt. Man hat ihre Zähne rausgeschlagen. Man hat sie vergewaltigt. Und dass diese Frau nicht gesagt hat, ich habe die Nase voll, ich haus, ihr könnt selber schauen, wie ihr weitermacht. Sondern dass diese Frau geblieben ist in dieser Situation, das hat mich fast umgehauen. Und aus ihrem Büchlein möchte ich einfach ein paar Sätze vorlesen, wo sie schreibt, als eine, die schwerste Anfechtungen erlebt hat. Nichts berührt mich aus Zufall oder aus Versehen. Was in mein Leben kommt, ist Teil seiner Absichten. Gott bietet mir das Privileg an, Teil seines Ziels, seines Plans zu sein und das jeden Augenblick. Ich kann alles, was mir begegnet, als Privileg ansehen, ob es mich verletzt oder freut, ob ich den Sinn erkenne oder nicht. Wenn ich wirklich begreife, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, nach Römer 8, 28, dann kann ich in stiller Gewissheit davon überzeugt sein, dass mir nichts begegnet, was er nicht erlaubt. Alles, was sich in meinem Leben ereignet, muss durch den Filter seines vollkommenen Willens hindurch. So kann ich ihm danken und es gleich als Freude ansehen, ohne erst abwarten zu müssen, wie es sich später auswirken wird. Wow, so eine Frau mit einer so einer Liebe, mit einer so einer Hingabe und mit einem so einem Vertrauen, das mich zu tief beschämt. Und am allerliebsten würde ich dieser Frau einmal begegnen, deren ihr Lebenszeugnis mein Herz wirklich zu der Liebe von Gott hinzugeben. Aber das ist leider nicht mehr möglich. Sie ist schon vor etlichen Jahren, im höheren Alter von über 90 Jahren, zu ihrem Retter und Herr heimgegangen. Nochmal zu dem Gedanken, dass wir die Anfechtungen als Grund zur Freude anschauen und dann eben, wie das damals war, wie die Schulprüfungen. Ich weiss noch so gut, wie das war. Man war ja auf sich selber angewiesen. Die Gruppenarbeit war damals nicht erlaubt. Und man hat sogar noch schauen, dass vielleicht neben einem links und rechts ein Stuhl frei war, dass wir nicht jemanden abschauen konnten. Der Einzige, der Bescheid gewusst hat, war der Lehrer. Der war da. Aber der hat einem nichts geholfen. Kein Tipp gegeben. Du, schau mal, da stimmt etwas nicht. Da musst du noch mal drüber gehen. Nein, der ist umeinander gelaufen. Wieder einmal geschaut, ob da nicht einer einen Spick hat oder dort etwas abschreibt. In der Anfechtung ist das anders. In der Anfechtung läuft nicht Gott umeinander und schaut uns über die Schulter und fragt sich, nimmt mich Wunder, wie sie jetzt die Anfechtung meistert oder wie der durchkommt dort. Er geht mit uns durch die Anfechtung durch. Er ist dabei. Und weil er dabei ist, weiss er, wie es uns geht und was wir brauchen. Er gibt uns, was wir nötig haben. Und vor allem, ich muss nicht aus der eigenen Kraft die Anfechtung meistern. Ich darf wissen, er ist da. Und der Paulus berichtet im 2. Korintherbrief einmal davon, dass er dreimal Jesus bittet hat, dass er ihn von seinem Pfahl im Fleisch selber befreie. Wir wissen nicht, was das war, ob das ein körperliches Leiden war, irgendeine Schwachheit, irgendeine Krankheit. Er hat einfach darunter gelitten und hat gewusst, oder für ihn war klar, wenn ich das nicht mehr hätte, würde es nicht nur mir besser gehen, ich könnte noch Jesus viel besser dienen. Und was hat Jesus zu ihm gesagt? Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Ein zweiter Punkt, der Sinn der Anfechtung. Ja, wenn wir schon darüber geredet haben, über den Vers, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird, ja, dann fragt man sich ja schon, was macht denn so eine Anfechtung überhaupt für einen Sinn? Und da gibt uns Jakobus im 3. Vers Antwort. Ihr wisst doch, dass er, gemeint ist da der Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Oder Luther übersetzt, ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und interessant ist, dass das griechische Wort für Geduld Hypomone heisst. Und das heisst wörtlich übersetzt drunter bleiben. Also Geduld ist Kraft zum drunter bleiben unter schwierigen Umständen. Unter belastenden Aufgaben. Vielleicht sogar auch unter dem Leiden. Drunter bleiben unter Gott und seinem Willen. An dem Platz, wo er uns eingestellt hat. Es klingt sehr einfach, logisch, klar. Aber wenn es praktisch wird, dann wird es schwierig. Ich habe das in den zurückliegenden Jahrzehnten ein paar Mal erlebt. Und ich weiss noch gut an ein Ereignis, es sind schon etliche Jahre, die zurückliegen. Das war für mich so schwer, dass ich nicht mehr weitergesehen habe. Ich bin enttäuscht worden von Menschen in dieser Gemeinde, wo ich war. Und ich habe gedacht, nein, ich muss weg. So schnell wie möglich weg. Ich kann da nicht mehr, ich habe kein Vertrauen mehr zu diesen Leuten. Und Jesus hat mir deutlich gemacht, ich soll nicht flüchten, ich soll bleiben. Er ist bei mir und er will mich durchtragen. Und ich habe nachher gestaunet, was Jesus daraus gemacht hat. Es geht also nicht darum, eine Anfechtung einfach passiv zu dulden. So nach dem Motto Vogel-Strauß-Politik, Kopf runter in den Sand, bis der Sturm vorbei ist. Und dann wieder geht es wieder weiter. Und jemand hat einmal Geduld verglichen mit einem schwachen Pflänzli, wo unter harten Bedingungen und ungünstigen Bedingungen doch hat angefangen zu gedeihen. Und da möchte ich euch einfach das Bild mitgeben, das ich im Internet gefunden habe. Ein Teerboden und zwischen ihnen kommt das Pflänzli ue. Man hat den Eindruck, das ist ja, das hat überhaupt keine Lebensqualität. Das ist doch nicht möglich. Und doch, es hat Erden unter sich, wo sie Kraft überkommt. Von oben scheint die Sonne und das Pflänzli streckt sich am Licht entgegen. Also durch Anfechtungen, durch Bewährungsproben, so haben wir gelesen, wird unser Glaube fest und unerschütterlich. Und der Paulus braucht dazu noch ein anderes Bild. Und zwar im Kolosserbrief, Kapitel 2, 6 und 7. Da schreibt er, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Glaubens sein. Weil wir uns je gefragt haben, wie wird denn mein Glaube fest und unerschütterlich? Wie wird ich stark im Glauben? Dann nicht anders wie bei einem Baum. Ein Baum wird stark, wenn der Wind über ihn geht. Wenn ein Sturm an ihm anfängt zu rütteln. Und wir werden genauso stark, wenn wir geschüttelt werden. Dann strecken wir uns mehr und mehr nach Jesus aus. Durch die Anfechtungen. Und erleben, dass er für uns Fundament wird, das uns unter allen Umständen trägt. Eine ganz beeindruckende Person war der Georg Müller. Der hat vor 200 Jahren gelebt. Er war bekannt als der Waisenvater von Bristol, ein Mann von Gott. Es gibt unzählige Erlebnisse, die man von ihm nachlesen kann. Oder es gibt auch Filme über ihn. Und auch wertvolle Aussagen. An einem Tag ist ein junger Mann zu ihm gekommen. Er hat ihm das Herz ausgeschüttet. Und hat ihm in einem seelsorgerlichen Gespräch, sein Herz ausgeschüttet und ihm gesagt, er leide so darunter, dass er keine Geduld hat. Er könnte einfach dort warten. Es muss immer sofort etwas gehen. Und er leidet darunter. Er soll doch dafür beten, dass er Geduld bekommt. Der Georg Müller hat nicht lang noch weiter gefragt, um was es genau geht und so. Er hat angefangen zu beten. Und hat zu Jesus gesagt, Herr, du weißt um das Anliegen von dem jungen Mann. Und jetzt bitte ich dich für ihn, dass du ihm ganzen Haufen anfechtige Schwierigkeiten und Probleme schenkst. Nein, nein, bitte nicht dafür beten, sondern um Geduld. Und der Georg Müller hat dann angeschaut und hat gesagt, Geduld wächst nur durch Anfechtungen und Schwierigkeiten. Also im Glauben wachsen und fest werden passiert nicht durch sonnige, unbeschwerte Zeiten, sondern da, wo wir geschüttelt werden. Da fangen wir uns an ausstrecken und erfahren, dass wir mit Jesus, weil er uns trägt, Schweres und Unverständliches können bestehen. Und noch ein dritter Punkt, das Ziel der Anfechtung. Wir lesen da, diese Standhaftigkeit oder eben Geduld soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Ja, manchmal sind wir schon in der Gefahr, dass wir eigenmächtig möchten, eine Anfechtung irgendwie abkürzen oder dass wir uns dagegen auflehnen. Wir sind vielfach kurzsichtig und beschäftigen uns nur mit den gegenwärtigen Umständen, die uns zu arbeiten machen. Und dabei vergessen wir, dass Gott in seiner Absicht uns durch die Anfechtungen durch das, was uns im Moment belastet und uns Kraft nimmt und uns abdrückt, schlussendlich wird in die Weite führen. Der David hat das konkret erlebt, als er im Psalm 4, Vers 2 betet. Aus großer Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Der David hat in der Vergangenheit eine ganz grosse Bedrängnis erlebt, wo er fast am Verzweifeln war. Wir wissen nicht, was es war. Vielleicht ist es die Situation, wo der König Saul ihn hat umbringen und er sich dann versteckt hat in einer Höhle und er wirklich in der Enge war und nicht mehr ein- und ausgewusst hat, wo er zu Gott geschrien hat. Und jetzt ist er wieder in einer Situation und jetzt erinnert er sich an früher und erinnert sich daran, wie Gott ihn aus dieser Enge, aus dieser Bedrängnis in die Weide geführt hat. Und darum betet er da, erhöre, sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Anfechtungen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, wo wir haben erfahren, wie Gott uns durchgetragen hat, die geben uns Mut für heute und für morgen. Und was ist das Ziel der Anfechtung? Jakobus schrieb es so im Vers 4. Damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Also ich gehe davon aus, dass wir alle noch relativ weit davon weg sind. Von dem Ziel. Aber ich will ja nicht jemandem zu nahe kommen. Vielleicht ist wirklich jemand unter uns, der sagt, nein, ich bin an dem Ziel. Ich bin in jeder Beziehung gereift. Und ich bin zu einem tadellosen Christ geworden. An mir fehlt wirklich nichts mehr. Dann würde ich mich freuen, wenn die Person sich melden würde. Spass beiseite. Wenn wir das anschauen, dann müssen wir sagen, so ist ja nur Jesus. Und genau das ist das Ziel von Gott mit seinen Kindern. Er möchte, dass sie im Verlauf ihrem Leben umgestaltet werden. In ihrem Wesen, ihrem Reden und ihrem Verhalten. Dass immer mehr in ihnen Jesus sichtbar wird. So schreibt der Paulus da im Römerbrief. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Und fast identisch stehen sie im 2. Korintherbrief, wo man lesen, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und das hat mich so froh gemacht, gerade der 2. Vers. Eben nicht wir müssen uns überlegen, im Galaterbrief lesen wir von der Frucht vom Geist, von der Liebe, von der Freude, vom Frieden und so weiter, dass wir denken, so, jetzt muss ich das anstreben. Jetzt muss ich lieb sein, jetzt muss ich Freude zeigen, freundlich sein, geduldig. Sondern es wird auch gesagt, Jesus will uns durch seinen Geist verändern. Anfechtungen, sie sind sehr unterschiedlich. Manchmal sehen sie relativ harmlos aus. Manchmal sind sie fast unerträglich und bringen uns an den Rand der Verzweiflung. Anfechtungen können wir nicht ausweichen. Anfechtungen überraschen uns manchmal völlig unvorbereitet. Wir sind urplötzlich in einer veränderten Lebenssituation. Und ich weiss nicht, vielleicht ist irgendjemand unter uns, der gerade im Moment in einer so schweren Anfechtung steht und nicht mehr rauskommt. Ich weiss nicht, was es ist. Vielleicht bist du enttäuscht worden durch Menschen. Vielleicht hast du ein Leiden, eine Diagnose. Vielleicht bist du im Streit mit jemandem. Vielleicht siehst du beruflich nicht mehr weiter oder hast die Stelle verloren und weiss nicht was. Es drückt dich ab. Vielleicht begehrst du auf gegen Gott. Wie kannst du mich so führen, wenn du mich lieb hast? Was kann dir da helfen? Einmal zu wissen, dass du nicht an einem dummen Zufall oder an einem blinden Schicksal zum Opfer gefallen bist, sondern dass Gott, der dich über alles liebt, da dabei ist. Dass du nicht allein bist und dass er dir zusagt, verlade dich auf meine Gnade, auf meine Zuwendung zu dir. Kämpf nicht in der eigenen Kraft. Versuch nicht selber fertig zu werden, sondern überlade dich mir und du wirst erleben, wie ich dich durchtrage. Du wirst es erleben. So möge uns Jesus helfen, freudig und zuversichtlich auf dem Weg der Nachfolge zu bleiben, trotz allem. Amen.